Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eines bewundere ich ja an Ihnen, Herr Dr. Neu, das sind Ihre mathematischen Fähigkeiten. Das war es dann aber auch schon. Weil wenn ich Ihre Rede in den Kontext dessen stelle, was Sie hier entschieden haben, wäre es vielleicht besser gewesen, die eine oder andere Rede gar nicht zu halten. Das wäre für uns alle besser gewesen. Deshalb brauche ich mich da auch nicht weiter mit auseinandersetzen. Ich möchte nämlich nur noch mit dem Beitrag von Herrn Dr. Lindner eingangs auseinandersetzen. Mich interessiert schon, was die Kolleginnen und Kollegen der IG Metall in den einzelnen rüstungs- und wehrtechnischen Betrieben zu der Entwicklung ihrer Unternehmen sagen. Mich interessiert schon, ob die Unternehmen sagen, wenn ihr das so macht, was sie gerade vorgeschlagen haben, dann werden wir bei unserer realen Situation die Produktionsstätten zumachen und irgendwo anders hingehen, weil wir sind nicht in der Lage, Strukturen, die auch in der Arbeit vorgehalten werden müssen, ohne Aussicht auf Aufträge aufrechtzuerhalten. Also ökonomisch muss man da anders mit umgehen und muss man auch diese Unternehmen anders behandeln. Meine Damen und Herren, auf einem Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt leistet der Verteidigungshaushalt einen stattlichen Beitrag.
Apropos Beitrag, der Kollege Lindner würde gerne eine Frage stellen. Mögen Sie das zulassen?
Ja, aber selbstverständlich.
Bitte, Kollege Lindner.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Ich muss die Union auch enttäuschen. Es ist kein Herzensanliegen, sondern eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte, Herr Kollege, dass Sie ja die Kolleginnen und Kollegen bei der IG Metall ansprechen. Ich würde mich dafür interessieren, ob Sie mir zustimmen würden, dass es beim Einzelplan 14 vor allem um das Interesse der Ausrüstung der Bundeswehr und der Soldatinnen und Soldaten vorrangig geht und es darum geht, bei Beschaffungsentscheidungen diese Interessen wahrzunehmen und ob Sie nicht auch angesichts der Tatsache, dass die Ministerin diese Projekte und den Beschaffungsprozess an sich sowieso überprüfen möchte und auch im letzten Jahr keine Gelder abgeflossen sind, also diese Projekte ja an sich schon wenig Fortschritt machen, wie man auch aus den Ist-Zahlen des eigenen Ministeriums ablesen kann und für 2014 annehmen oder befürchten muss, es nicht dann für geeignet halten würden, zumindest bis Herbst, wenn Ergebnisse vorliegen sollen, da innezuhalten.
Herr Dr. Lindner, wenn Sie den Rüstungsbord richtig gelesen haben und die Entscheidungen, die getroffen worden sind, haben Sie auch richtig gesehen, dass es nicht darum ging, dass jedes dieser einzelnen Projekte im Kern und vom Grundsatz her schlecht ist, sondern dass es darum ging oder unausgereift ist, sondern dass es darum ging, dass in den einzelnen Projekten einzelne Fragen nicht beantwortet werden konnten und die Beantwortung dieser Fragen jetzt auf der Tagesordnung steht. Es gibt keinen Grund an der Stelle, auch laufende Prozesse und laufende Produktionen einzustellen, auch Entwicklungen einzustellen, weil um die geht es da nicht, sondern es geht um die Frage, an welcher Stelle liegen welche Informationen vor und wie kann man da weitergehen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze und Herangehensweisen. Und ich glaube, wir sind uns einig darin, dass es, wenn es um die Ausrüstung des Infanteristen der Zukunft geht, in der Tat keinen Grund gibt, ein solches Projekt irgendwo einzustellen, sondern es geht eher darum, im Beschaffungswesen an der Stelle voranzugehen, weil wir davon mehr Systeme brauchen. Ich glaube, das ist der Zusammenhang, in dem sich das bewegt. Und deshalb wird Ihr Moratorium an der Frage, wie entwickeln sich Rüstungsprojekte, überhaupt keinen Punkt der Verbesserung erreichen, sondern nur auf der anderen Seite Probleme in den Produktionsstrukturen selber bringen. Im laufenden Haushalt werden ca. 1,3 Milliarden aus dem Verteidigungshaushalt zurückgezahlt an den Finanzminister. Wir wären, glaube ich, auch sehr an der Stelle, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man diese 1,3 Millionen in die Verbesserung der Attraktivität, 1,3 Milliarden in die Verbesserung der Attraktivität der Bundeswehr gesteckt hätte, weil ich glaube, da gibt es einen großen Nachholbedarf. Dass es im Rüstungsbereich aufgrund der von Unwucht im Ministerium auf der Grundlage oder auch aufgrund von Lieferfristen der wehrtechnischen Industrie zu Verzögerungen kommt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zusätzliche Anforderungen auf uns zukommen und auch auf den Haushalt zukommen werden, die wir im Moment real noch nicht beziffern können, von denen wir aber wissen, dass sie auf uns zukommen werden. Anforderungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die im internationalen Kontext, sei es im Rahmen der Strategie der NATO oder der GSVP, auf uns zukommen und formuliert werden, müssen perspektivisch im Haushalt abgebildet werden. Exemplarisch sei hier die momentane Entwicklung einer maritimen Sicherheitsstrategie der EU genannt. Diese europäische maritime Sicherheitsstrategie definiert, wie wir zukünftig unsere Küsten schützen einerseits, aber auch neue Anforderungen an die Marine formuliert. Ob wir diese alleine ausfüllen können, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das geht eigentlich nur im europäischen Kontext, weil wenn es um die Entwicklung von Mehrzweckkampfschiffen geht, während die in Betracht zu ziehen sind, werden wir auch solche Projekte nur international auf der europäischen Ebene anlegen können. Neben modularen maritimen Fähigkeiten betreffen die internationalen Anforderungen in gleichem Maße mehrrollenfähige Flugzeuge, die Beschaffung von Hubschraubern, von Lufttransportkapazitäten. All dieses geht im internationalen Kontext und all diese Fragen müssen wir im europäischen Kontext angehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte einmal auf die Marine zurückkommen. Es ist nun mal eine andere Situation, ob Schiffe in die Nord- und Ostsee ausfahren oder ob sie über einen längeren Zeitraum am Horn von Afrika zur Bekämpfung der Piraterie eingesetzt werden. Eine grundsätzlich andere Herausforderung, andere Anforderung an die Marine, die sich in Mehrkosten niederschlagen werden, wenn die Entlastung der Mannschaften, so wie sie auch angelegt werden und so wie sie formuliert werden, nicht auch in die Realität der Marine umgesetzt werden. Mit deutlichem Rekrutierungserfolg hat die Marine in ihrem Konzept Marine Life einen kleinen Teil der Nachwuchssorgen beheben können. Die jungen Interessentinnen und Interessenten können sich vor Ort mehrere Tage über die Verwendung und Karrieremöglichkeiten auf Schiffen realistisch informieren. Und jetzt zweifelt wohl der Bundesrechnungshof an, ob das denn alles wirtschaftlich ist. Wir werden ihm nachweisen müssen, dass wenn wir zu solchen Maßnahmen und Nachwuchsmaßnahmen, die auch Geld kosten, nicht kommt, wenn es eine reine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung geht, wie viel Treibstoff verbraucht ein Schiff, werden wir an vielen Stellen an der Stelle nicht weiterkommen. Dasselbe gilt das Mehrbesatzungsmodell. Das gerade angesprochene Schiff am Horn von Afrika, das Gott sei Dank nicht immer hin und her gefahren werden muss, weil das nur zusätzliches Geld kostet, wird mit einem Mehrbesatzungsmodell verseucht. Auch dort bezweifelt der Bundesrechnungshof, ob das denn letztendlich auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber für die Besatzung bedeutet das eine klare Erleichterung, Verbesserung bei der Belastung, was Abwesenheitszeiten angeht und auch was die Schonung des Materials angeht. Ich denke, es ist ein Sinn gerade, macht Sinn gerade vor dem Hintergrund der Attraktivität der Bundeswehr, wenn man den Soldatinnen und Soldaten verlässliche Heimkehrtage garantieren kann und ihnen nicht ständig sagen muss, wir wissen nicht, wann ihr nach Hause kommt. Attraktivitätssteuerung heißt natürlich in Gänze auch, einige Punkte sind genannt, Vereinbarung von Beruf und Familie, unnötige Umsetzungen, Versetzungen und Umzüge vermeiden, für eine bessere Qualität der Berufspendlerinnen und Berufspendler sorgen, moderne Besoldungsstrukturen und einen fairen Überstundenausgleich einführen und ein völlig überaltetes, veraltetes und unterfinanziertes Zulagensystem auf den Prüfstand zu stellen. Auch das würde mit dazu beitragen, dass die Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst in der Bundeswehr positiver beschreiben, als sie es an der einen oder anderen Stelle auch in der Öffentlichkeit tun. Ein rein linearer Abbau von Dienstposten und von Stellen bei der Bundeswehr passt nicht zu einem notwendigerweise atmenden Personalsystem der Bundeswehr. Deshalb halte ich es für richtig und für gut, dass der Anstellungsstopp aufgehoben worden ist, weil das ein Element dessen ist, dass die Bundeswehr selber mit ihrem Personalkörper qualifizierter und besser umgehen kann. Aber auch das wird am Ende Geld kosten. Auch dieses wird im Haushalt abzubilden sein. Aber ich glaube, es gibt keine Alternative, weil nämlich Unzufriedenheit der Mannschaften kann sich die Bundeswehr nicht leisten. Und von der Fürsorgeverpflichtung, um es hier zum wiederholten Male anzuführen, für die vor 1992 im Kosovo-Einsatz geschädigten Soldaten, die immer noch nicht geregelt ist, mal ganz zu schweigen. Auch dieses Nachkommen der Fürsorgepflicht gehört zur Frage der Attraktivität eines modernen Dienstherrn Bundeswehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, anzumerken ist auch, dass der Zustand der Liegenschaften der Bundeswehr deutlich verbessert werden könnte, wenn die vertraglich vereinbarten 15% der an die BIMA gezahlten Mieten und Pachten tatsächlich auch immer an den jeweiligen Standorten ankommen würden. Mit diesem Geld könnten dringend notwendige Baumaßnahmen durchgeführt. Generell ist zu überprüfen, ob die Quote von 15% ausreichend ist, um den tatsächlichen Sanierungsbedarf der Liegenschaften zu decken oder ob die Quote angehoben werden muss. Es kann nicht sein, dass die Mannschaften mit Gemeinschaftsduschen vorlieb nehmen müssen, die mehr als 30 Jahre alt sind. Die Zustände der Beschreibung der Zustände sind da nicht wirklich nicht sehr viel, sehr schön. Aber grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Es kommt darauf an, diese einzelnen konkreten Maßnahmen auch in die Tat, in die Realität umzusetzen. Es gibt auch eine Reihe von Entscheidungen, in denen sichtbar wird, dass Anregungen aus dem Verteidigungsausschuss sich in dem Haushaltsplan niedergeschlagen haben, in dem Entwurf. Dies gilt beispielsweise für die Überwachung der Liegenschaften. Die Erhöhung des Finanzvolumens in dem Bereich für die Bewachung militärischer Anlagen von 10% geht auf Mängel in diesem Bereich zurück, die durch den parlamentarischen Raum auf die Tagesordnung gesetzt wurden. Seedorf und der ungeklärte Verbleib von mehreren tausend Schuss Munition sei hier nur ein Fall genannt. Für die Beseitigung der Mängel ist ein entsprechender Mitteleinsatz im Bundeshaus zwingend erforderlich. Das ist vorgesehen, das ist gut so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Einsatz in Afghanistan wird aus heutiger Sicht der letzte landgebundene Einsatz dieser Dimension sein. Aber fragile Staaten, asymmetrische Konflikte, Ressourcenkonflikte, aber auch der Schutz von Transportwegen vor Piraterie sind die neuen Herausforderungen. Jeder dieser Konflikte bzw. dessen Vermeidung macht den höchstmöglichen Schutz für unsere Soldatinnen und Soldaten erforderlich. Deshalb müssen auch aktive Schutzsysteme für Fahrzeuge entwickelt werden. Dies ist zum Teil schon geschehen, aber sie müssen auch beschafft werden. An diesem Beispiel wird deutlich, dass es durchaus weitere, auch umfangreiche Anforderungen an die Entwicklungsarbeit der heimischen Industrie gibt, die Produkte der deutschen Wehrtechnikindustrie gewährleisten nach wie vor ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität. Diesen Standard und diese Qualität, so steht es auch in unserem Koalitionsvertrag, wollen wir erhalten. Das müssen wir mit eigenem Tun unterlegen. Zum Beispiel geht es in der Tat darum, ein Luftabwehrsystem MEADS nicht nur zu entwickeln, sondern auch bis zur Anwendungsreife weiterentwickeln und anschließend auch zu beschaffen. Und auch dieses eine Fähigkeit, die wir im internationalen Kontext für die NATO und für die GSVP anbieten können. Der Europäische Rat im Dezember 2013 hat vereinbart, einheitliche Standards und Modelle bei zukünftigen gemeinsamen europäischen Entwicklungen konsequent zur Anwendung kommen zu lassen. Diese Vereinbarungen lassen hoffen, dass aus dem Druck finanzieller Engpässe nicht nur die eigene Nase läuft, sondern auch entsprechende Einsichten formuliert werden, die zu sinkenden Kosten führen. Das geht nur im gemeinsamen Kontext, im europäischen Kontext. Wir können zum Beispiel ein Gefechtsübungszentrum einbringen, um das Thema der Übung, das ja ein ganz wichtiges Element der zukünftigen NATO-Strategie sein wird, dort einzubringen. Die Überprüfung der Rüstungsprojekte, wie eingangs schon genannt, darf halt nicht dazu führen, dass die Entwicklung zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten ausgesetzt wird. Denn darum geht es, dass das Beste für unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz und zu Hause produziert wird, angeschafft wird und sich dieses deutlich im Haushalt auch niederschlägt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Nächste Rednerin erteile ich das Wort Kollegin Doris Wagner, Bündnis 90 Die Grünen.